Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Erythrea und Trachonitis. Und Lysanias regierte in Abilene. Hannas und später Kaiphas waren die hohen Priester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der in der Wüste lebte. Johannes verließ die Wüste und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf: Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht: Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er ging mit ihnen hart ins Gericht. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen Abrahams hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde, und sie fragten sich, ob nicht Johannes der Christus der ersehnte Retter sei. Doch Johannes erklärte öffentlich, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hat er die Schaufel in der Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheunen bringen, die Spreu aber wird er verbrennen und niemand kann dieses Feuer löschen. Johannes verkündete den Menschen die rettende Botschaft Gottes und ermahnte sie auf vielerlei Weise. Mit scharfen Worten wies er auch Herodes zurecht, den Herrscher von Galiläa. Herodes lebte mit Herodias, der Frau seines Bruders, zusammen. Er schreckte vor keinem Verbrechen zurück. Schließlich ging er sogar so weit, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ.
Ja, ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns begegnen willst. Danke, dass du als Mensch in unsere Welt gekommen bist. Lass uns unsere Herzen weit, weit für dich öffnen. Ich möchte dir danken auch heute Morgen für diesen Gottesdienst, dass wir zusammenkommen dürfen, für die Gemeinschaft, auch im Abendmahl, die wir mit dir haben dürfen. Ich möchte dir danken auch für Jona als Jugendreferent in unserer Gemeinde. Danke, dass es junge Menschen auch in unserer Gemeinde gibt, die nach dir suchen, auf dem Weg nach dir unterwegs sind. Vielen Dank dafür. Ich möchte dir auch an dieser Stelle alle Alten und Kranken anbefehlen, die heute nicht unter uns sein können. Sei du ihnen nah, segne sie. Und ich denke auch an die Politiker in unserem Land. Sei auch ihnen sowie allen Entscheidungsträgern dieser Welt nah. Schenke ihnen weise Entscheidungen, kluge Entscheidungen. Auch im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine steht den Menschen dort bei, gerade auch jetzt in dieser Zeit. Herr, erbarme dich und schenke, dass das Blutvergießen auf beiden Seiten ein Ende nimmt. Und lass uns hören, Vater, auf dein Wort heute Morgen. Danke, dass du uns begegnen willst. Bitte dich, dass du Christoph auch in der Verkündigung segnest und Christine in der Kinderbetreuung. Wirke du durch sie. Amen.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, und das ist dieses Zitat vom Lukas, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berg und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie eine Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen, Israels unvergleichlicher Gott. Da geht es im Text weiter und da wird ein Loblied auf Gott angestimmt. Über mehrere Verse, Vers 12 bis 28, Lobpreis Gottes. Und dann am Ende, Vers 29, geht es weiter. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Soweit dieses Text aus dem Jesaja-Buch. Jetzt ist die große, was macht man mit so einem Text? Was macht man mit einem Text? Das war der Wochenspruch der vergangenen Woche. Was macht man mit so einem Text vom Johannes des Täufer? Was hat der mit uns zu tun? Ja, was ist das? Das ist eine schöne Geschichte, die haben wir gehört, die haben wir schon tausendmal gehört, das haben wir schon wahrgenommen. Hat das überhaupt eine Beziehung zu uns? Und das möchte ich heute versuchen, euch ein bisschen darzustellen. Deswegen brauche ich hier drei Flipcharts. Ja, es ist ein bisschen wie Schule, aber es ist auch schön. Ja? Schule war ja auch mal schön zwischendurch, ja, wenn die Lehrer wenigstens gut waren. Genau, also dann habe ich erstmal hier die erste Folie, das ist hier Jesaja. Mal schauen, was Jesaja wirklich sagt und was Jesaja durchlebt. Dann wollen wir mal schauen, wie Johannes der Täufer diese Verheißung des Jesaja umgesetzt hat. Ja, und dann in der dritten Folie wollen wir dann schauen, was das bedeutet für uns heute. Und ihr werdet feststellen, das ist alles ziemlich ähnlich. Das, was Jesaja gesagt hat, hat in Johannes dem Täufer eine Vorerfüllung gefunden und wirkt bis uns hinaus in die heutige Zeit. Und wir warten auf Jesus. Wir warten auf die Erfüllung dessen, was Jesus gesagt hat. Schauen wir uns erst einmal auf die Situation der damaligen Zeit. Bei Jesaja. Jesaja wirkte im Exil. Das heißt, das Volk Gottes war vertrieben. Die Babylonier hatten das Nordreich niedergemacht. Es war nichts mehr auf dem Platz. Es war alles kaputt. Es war im Grunde das Volk im Exil in der Fremde. Und das ganze Volk, außer ein paar wenige, das war Daniel zum Beispiel, wollte von Gott nicht viel wissen. Sie haben nach Gott nicht gefragt. Ja, und das muss erst wieder unter Esra, das passiert dann später, dann wird das Volk wieder zu Gott geführt, also das Volk in der Gottesferne. Schauen wir die Situation bei Johannes dem Täufer an. Die Situation bei Johannes dem Täufer war, das Volk war unterdrückt. Es war nicht im Exil, aber die Römer hatten das Land eingenommen. Ja, sie waren im Grunde die Herrscher. Sie haben das Volk absolut nicht atmen lassen. Ja, also letztlich genau dasselbe. Das Volk ist unterdrückt. Und auch generell unter der Zeit von Jesus, von Gott wollte man nicht so viel wissen. Von Gott wollte man nicht so viel wissen. Ja, auch da Gottes Ferne. Gut, und jetzt könnt ihr schon weiterdenken, ja, da sind wir nicht weit davon entfernt. Unsere Welt ist im Chaos, jedenfalls im Moment. Sie war schon immer im Chaos, aber jetzt im Moment vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, unsere Erde, unsere Welt ist im Chaos. Ja, man weiß gar nicht mehr, was man überhaupt glauben soll, was überhaupt noch morgen passiert, wo es überhaupt noch politisch hingehen könnte. Es scheint vieles aus den Fugen zu geraten. Und der zweite Begriff, Gottesferne, auch das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Man will von Gott nichts mehr wissen. Ja, Gott ist ein Begriff, der weit weg ist. Man hat vielleicht etwas von Spiritualität zu tun, aber von Gott haben wir genau dasselbe wie in den anderen Dingen. Wir sind in dieselbe Situation. Ja, es ist schwierig, politisch und von der Spiritualität, also von Gott her, haben wir das Ähnliche. Da hinein spricht jetzt der Zeuge Jesaja. Und dieser Jesaja stellt fest, im Text und da heißt es hier, er spricht, eine Stimme predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und dann geht es so weiter. Das Gras ist verdorrt, die Blume verwelkt. Es ist gar nichts, was Wert hat. Ich bin nichts. Und dann kommt dieser Schlusssatz. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Jesaja weiß, dass er in diese Situation hinein letztlich nichts sagen kann. Der Einzige, der im Grunde etwas zu sagen hat und zu sagen hätte und sagen kann, ist Gott. Er ist nichts, das Gras verdorrt. Ja, also haben wir hier die Situation, der Zeuge ist sich seiner Vergänglichkeit bewusst. Jetzt gehen wir zu Johannes dem Täufer. Das wisst ihr, brauche ich euch gar nicht vorlesen, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Da haben wir diese schöne Stelle, Vers 16 in unserem Text. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und jetzt diese bekannte Aussage. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Also auch Johannes ist sich seiner Situation bewusst. Auch Johannes weiß, dass er, der Bote, er, der im Grunde dem vorausgeht, letztlich nichts wert hat. Auch er hat keine Aussagekraft letztlich. Nicht wert, die Schuhe zu lösen. Und Schuhe natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir Jesus Christus die Schuhe lösen, sondern dass wir im Grunde ihn anerkennen als der, der es ist und uns bewusst sind, wer wir sind vor Gott. Genau, und dann haben wir hier, was spricht der Rest der Bibel davon? Sind wir diejenigen, die im Grunde Jesus ankündigen können, die diejenigen sind, die jetzt in die Welt hineinmarschieren und den Wort Gottes hinausbreiten? Oder sollten wir uns nicht auch im Klaren sein, wir sind alles kleine Lichter, wir sind alles nichts gegenüber Gott? Und da könnte man viele Bibelstellen nennen. Ja, mir ist dann eingefallen, Offenbarung 4 zum Beispiel, wo es darum geht, die Ehre auf dieser Erde gehört Gott, ganz alleine. Ich bin ein Niemand. Nur Gott kann. Ich kann reden, aber ich kann niemand überzeugen. Ich kann niemand bekehren. Ich kann niemand zu Jesus bringen. Es ist nur alleine Gott. Auch dieser Stellung sollten wir uns bewusst sein, sich seiner Stellung bewusst sein. Also auch da merken wir wieder, die Situation ist identisch, ähnlich, vergleichbar. Und auch die Haltung, die wir Gott gegenüber einnehmen sollen in dieser Situation, ist identisch. Jesaja ist sich bewusst, er ist nicht derjenige, der das Volk zurückführen kann, der das Volk ansprechen kann. Es muss Gott tun. Das Einzige, was zählt, ist Gottes Wort. Johannes ist sich bewusst, ja, ich bin nur ein ganz kleines Licht. Ich kann noch nicht einmal die Schuhbändel im Grunde lösen von den Schuhen Jesu. Und auch wir sollten uns bewusst sein, alle Ehre auf dieser Erde gehört Gott und nicht uns. Was soll aber getan werden? Was ist der Auftrag? Da haben wir in Vers 9 hier die Aussage, erhebet deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Also Jesaja wird gerufen, die Stimme zu erheben. Die Botschaft hinauszurufen. Und Johannes der Täufer, auch da muss ich vielleicht euch nicht vorlegen, alle vorstellen, das wisst ihr, Vers 3, da heißt es dann, und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte. Also beim Johannes der Täufer ist es ein anderes Wort benutzt. Johannes der Täufer hat den Auftrag zu predigen. Jetzt erhebe die Stimme und predigen, sind wir uns wahrscheinlich alle relativ einig, das ist nicht großer Unterschied. Ja, denn predigen ist ja nicht nur das, was ich hier vorne mache, predigen ist das, was ihr zu Hause tut, wie ihr lebt, wie ihr im Grunde im Dorf im Grunde ankommt, wie ihr im Grunde wahrgenommen wird. Das ist meist eine größere Predigt, wie ich hier halten kann. Ja, denn ich halte sie ja nur für euch, ihr versteht, was ich meine. Ja, die Predigt nach außen ist das, unser Leben, ja, unser Zeugnis am Gartenzaun. Ja, unsere Einladung zum Nachbar, das ist das hier. Also genau, die Stimme erheben. Was ist hier Was ist unser Auftrag? Da könnte man und das sollte man vielleicht Matthäus 28 zugrunde nehmen. Und Matthäus 28 brauche ich euch nicht vorlesen, den Stelle kennt ihr. Da heißt es dann, machet zu Jüngern. Machet zu Jüngern. Da wird dieser Begriff, erhebe die Stimme, oder Begriff predigen, noch etwas ausgedehnt, vielleicht noch etwas zielgerichtiger formuliert. Ja, und wenn man dann noch die anderen Bibelstellen dazu nimmt, wodurch geschieht Jüngerschaft, wodurch entsteht Glauben, es steht dadurch, dass man Zeuge ist, dadurch, dass gepredigt wird, dadurch, dass das Wort verkündigt wird, dadurch passiert dann, dass Gott schenkt, dass Menschen zu Jüngern werden. Also wir sagen auch da wieder identisch. Der Auftrag hat sich letztlich nicht viel verändert. Die Situation ist schwierig. Der Bote muss sich seiner Situation bewusst sein, seinem Stand gegenüber Gott. Und er hat einen ganz klaren Auftrag, trotz seinem Stand hineinzurufen in diese Welt, die Botschaft, die Gott ihm beauftragt. Jetzt kommt natürlich die große Frage, was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft, die Jesaja hinausrufen soll? Da gibt es zwei Verse. Da heißt es zum Beispiel Vers 10, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Also es geht um den Herrscher, es geht um den König. Die Botschaft des Jesaja ist, der König kommt. Der König regiert. Das ist der eine Teil. Und dann kommt der zweite Teil. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Israels unvergleichlicher Gott. Ja, das ist hier das Bild des Hirten, das dann vervollständigt wird. In Vers 2 zum Beispiel, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Also dieser Hirte wird letztlich zum Retter, zum Heiland, derjenigen, der Heil bringt. Wunderbares Bild. Das sind die zwei Botschaften, die Jesaja hat. Die Botschaft, es wird kommen ein Herrscher mit Macht und er wird da reinschlagen und er wird die Dinge regeln und es kommt der liebende Gott. Der Hirte, der im Grunde die Lösung für euch bereit hat. Was ist die Botschaft vom Johannes dem Täufer? Wer sich noch ein bisschen erinnert an die Lesung, da ist sehr viel davon die Rede. Da ist zum Beispiel davon die Rede, muss ich gucken, dass ich die Stelle finde hier, Vers 9, da heißt es, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Oder später dann nochmal, Vers 17, in seiner Hand ist die Worfschaufel. Und wer will seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln? Und die Spreu aber wird er mit unauslöslichem Feuer verbrennen. Also Johannes der Täufer wird auch beauftragt, letztlich von dem Richter zu predigen. Jetzt könnte man denken, das ist jetzt total was anderes, der Richter und der König. Ja, wenn man ein bisschen in die Geschichte hineinkommt, der Richter und der König ist sehr nah beieinander, ist vielleicht sogar identisch. Der König war derjenige, der gesprochen hat. Das stellen wir immer fest in der Richterzeit. Ja, das waren die, die das Volk geleitet haben, das waren die Könige in Anführungsstriche. Ja, Könige gab es dann später, aber die Leiter des Volkes und die hatten dann die Aufgabe, Recht zu sprechen. Auch David, ja, war ja später dann Richter über sein Volk. Und es gibt noch einen zweiten Begriff, der kommt beim Johannes etwas weniger vor, aber er kommt vor. Da heißt es dann am Ende vom Text, wo wir gehört haben, und verkündige ihm, diesem Volk, was? Das Heil. Also auch er hat eine zweiadrige Botschaft. Auch er spricht vom Heil oder von der Rettung. Also die Botschaft des Johannes, des Täufers, war identisch mit dem Auftrag des Jesaja. Er sollte hineinrufen in die Welt, es gibt einen Herrn. Und dieser Herr hat Macht und dieser Herr wird richten. Macht euch da nichts vor. Aber es gibt eine Lösung. Und diese Lösung kommt. Diese Lösung ist auf dem Weg. Ein Retter, ein Heiland. Und was ist unsere Botschaft? Ist unsere Botschaft total anders? Da haben wir zum Beispiel die Botschaft von Matthäus 27, das muss ich jetzt schnell aufschlagen. Matthäus 27, Vers 11, da heißt es: Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Auch unsere Botschaft beinhaltet den Teil, dass Jesus der König ist. Könnte man an der Stelle natürlich noch andere Bibelstellen dazu nehmen. Und dann wissen wir auch, dass Jesus der Richter ist. Jesus ist nicht nur der König, sondern er kommt auch die Welt zum Richten. Auch diese Botschaft ist hier im Neuen Testament absolut sichtbar und erkennbar, ohne dass man da etwas hineininterpretieren müsste, sondern es ist 1:1 geschrieben. Wir haben aber auch natürlich den zweiten Teil der Botschaft. Da haben wir zum Beispiel Johannes 10, diese Stelle wisst ihr wieder aus, und ich bin der gute Hirte. Ja, haben wir genau dasselbe hier wieder, der Hirte. Ihr erinnert euch hier an Jesaja, der Hirte. Und wir haben natürlich im Neuen Testament auch den Retter, der natürlich nicht anders ist wie der Hirte, sondern einen anderen Auftrag, ein anderes Bild, einen anderen Teil von diesem Hirten hat. Und der Hirte, der das Schaf im Grunde heimträgt, ja, dieser Hirte, der das Schaf rettet, wird ja deutlich, dass er der Retter ist. Also auch da, ihr merkt, die Botschaft des Jesaja: Es ist ein Gott, der ist König, aber dieser Gott will euch retten und wird euch retten. Wird von Johannes dem Täufer aufgenommen und auch er spricht von dem Retter und auch er spricht von Heil und Rettung, die in Jesus passieren wird, die kommen wird. Und wir haben vom Neuen Testament her den Auftrag, von dem König, von dem Richter zu reden und von dem Hirten, dem Retter. Ich weiß, das ist in der heutigen Zeit schwierig. Das ist etwas einfacher. Das will niemand hören. Selbst manchmal in unseren eigenen Reihen nicht. Aber das ist die Botschaft. Und ich glaube auch nicht persönlich, dass wir das trennen dürfen. Wenn wir da eines im Grunde herunterfallen lassen oder nicht wahrnehmen, dann wird unsere Botschaft einseitig, dann wird unsere Botschaft falsch. Denn es gibt keine Rettung ohne Verlorensein. Denn wenn wir nicht verloren sind, dann brauche ich auch nicht gerettet werden. Deswegen ist es notwendig, dass wir wirklich lernen, auch von beiden zu reden. Und in Klammern, es könnte vielleicht sein, dass unsere Kirchen, unsere Gemeinden auch teilweise in solch einer schwierigen Situation sind, weil wir verlernt haben in den letzten Jahrzehnten, über diesen Richter, über diesen Herrn wirklich zu predigen. In den letzten Jahrzehnten war der liebende Hirte immer das Zentrum unserer Botschaft. Ich weiß es nicht. Ich bin da kein Prophet, aber es ist vielleicht ein Gedanke, den wir weiter spinnen könnten. Genau, aber wie geht das jetzt? Wie macht das Jesaja? Schafft er das? Auch da haben wir ja am Ende gehört, die letzten Verse, die ich euch gelesen habe: Er gibt dem Müden Kraft und Stärke dem Unvermögenden. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Also Jesaja weiß, dass das nicht passieren kann und passieren wird ohne die Kraft Jesu Christi, ohne die Kraft Gottes im Alten Testament. Ohne dass Gott wirklich wirkt. Er ist der Einzige, der in diese schwierige Situation hineinreden kann, der die Menschen aus der Gottesferne herausruft, der die Menschen sich bewusst macht, in welchem Stand sie gegenüber sind und der sie ermutigt, ihre Stimme zu erheben. Also aus der Kraft Gottes. Die Ausrüstung ist die Kraft Gottes. Wie ist das beim Johannes dem Täufer? Beim Johannes dem Täufer ist es ganz ähnlich. Da müssen wir nur ein Kapitel vorschlagen. Das ist dann Lukas 1, wo er angekündigt wird. Da heißt es dann Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also auch bei Johannes dem Täufer ist klar, dass er diesen Auftrag nicht tun kann aus sich selber, sondern er tut es aus der Kraft des Heiligen Geistes. So, und wie ist das bei uns? Wir, die in dieser Welt stehen, in unserer heutigen Zeit, die uns auch sich unserer Stellung bewusst sind, die aber auch einen ganz klaren Auftrag haben, in diese Welt zu predigen, Menschen zu Jüngern machen und diese Botschaft hineinzurufen. Da können wir wieder zurückgehen zu Matthäus 28. Da heißt es in Matthäus 28 am Ende, und ich bin bei euch bis am Ende der Tage. Ja? Also auch Jesus verspricht uns hier, hier habe ich es formuliert, ich bin bei euch, habe ich formuliert. Also auch hier ist es so, wir sind nicht in der Lage und niemals in der Lage, das im Grunde umzusetzen. In diesem Chaos den Mut zu haben, da hineinzureden, ist nur möglich, weil er bei uns ist. Bis ans Ende. Bis er wiederkommt. Da sind wir mitten im Advent. Bis wir ihn empfangen dürfen. Also alleine da merkt er schon, wie wunderbar das im Grunde aufgenommen ist. Und jetzt kann man mal gucken, wie ist das Ergebnis? Was ist denn damals passiert beim Jesaja? Beim Jesaja ist genau das passiert. Sie durften wenige Jahre später zurückkehren. Also es passierte die Rückkehr ins gelobte Land. 70 Jahre war das Exil lang und dann durfte man zurückgehen und dann kamen verschiedene Gruppen. Drei Gruppen kamen ja, Zerubabel, die zweite Gruppe war dann Esra. Und Esra hat was getan? Er hat den Tempeldienst eröffnet oder wiederhergestellt, wieder reformiert. Ja, und später kam dann Nehemia, das war die dritte Gruppe, und Nehemia hat in Jerusalem aufgebaut. Ja, als er die Rückkehr war, dann kam der Tempeldienst und dann kam die Stadt. Das war das, was Jesaja angekündigt hatte, was Jesaja gesehen hatte, Jeremia dann mit der Jahreszahl dann noch belegt hatte. Erhebt die Stimme, sagt es, wir dürfen wieder zurück. Gott wird uns helfen. Und genau das ist geschehen. Sie haben wieder die Gottesnähe gefunden im Tempel. Die Gottesferne war unterbrochen. Und sie haben wieder Sicherheit gefunden in ihrer eigenen Stadt. Wie ist das bei Johannes dem Täufer gewesen? Johannes des Täufer war ja ganz ähnlich. Jesus war zwar geboren, aber war noch nicht im Dienst. Das war ein paar Jahre später. Da war Jesus etwa 12, 13, 14, 15 Jahre alt und mit etwa 30 hat er angefangen zu arbeiten, wenn man mal so will, für Gott zu arbeiten, so wenn man es so nennen will. Ja, plus, minus. Also hat nochmal 15 Jahre gedauert. Ja, und also Jesus hat angefangen zu arbeiten. Jesus wurde bestätigt. Das war noch früher. Bestätigt wurde er bei der Taufe des Johannes des Täufer, ja, als dann der Heilige Geist kam und sagte, das ist mein lieber Sohn. 15 Jahre später hat er die Arbeit aufgenommen. Er wurde zum Retter, zum Erlöser. Er ist am Kreuz für die Menschen gestorben. Und er hat das Reich Gottes angefangen, aufgebaut. Keine Ahnung, wie man es theologisch da an der Stelle füllt. Aber das Reich Gottes begann mit Jesus Christus und findet in Jesus Christus Vollendung. Also hier haben wir nochmal das Reich Gottes angebrochen. Johannes der Täufer sagt genau das. In Jesus Christus wird es erfüllt werden. Da kommt jemand. Dieser jemand, der ist die Rettung und er wird euch letztlich euer Reich geben, was euch zusteht. Sind wir ganz ähnlich wie da. Und was ist dann jetzt hier bei uns? Was ist das, was wir im Grunde voraussagen, was wir im Grunde als Ergebnis erwarten? Wir warten eine endgültige Errettung, Erlösung. Und wir erwarten die Vollendung des Reiches. So, und jetzt könnt ihr das nochmal angucken. Jesaja damals, das waren etwa 2400 Jahre von uns, vor uns, hat das sehen dürfen. Er hat in seine Zeit hineingesprochen. Und in seiner Zeit durften die Menschen genau das erleben, wenige Jahre später. Gleichzeitig hat aber Jesaja in die Zeit des Johannes des Täufers hineingesprochen, denn Johannes der Täufer bezieht die Stelle des Jesaja auf sich. Ich bin derjenige, der in der Wüste predigt. Also, damals in Jesaja wurde die Prophezeiung, das Wort des Jesaja erfüllt. Unter Johannes dem Täufer wurde die Sache wieder erfüllt. Jesus kam. Und wir sind die jetzt, die mitten im Advent stehen. Und genau denselben Auftrag haben wir Jesaja damals und Johannes der Täufer 2000 Jahre zuvor. Nämlich diese Botschaft hinauszutragen, weil wir das erwarten. Bereitet dem Herrn den Weg. In dem Chaos dieser Welt. Seid euch bewusst, wer ihr seid. Ihr seid es letztlich nicht. Ihr seid nur Boten, die hinausgeschickt werden. Euer Auftrag ist es, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Eure Botschaft ist, über den König, den Richter, aber auch den Hirten und den Heiland, den Retter, zu reden. Euch bewusst zu sein, dass ihr nur erfolgreich sein könnt, wenn Gott euch beschenkt und wenn Gott durch euch wirkt. Und er hat euch zugesagt. Und dann, er wird wiederkommen. Er wird das Heil vollenden. Dann wird alles Leid, alles Mühsame, alles Schlechte, alles Sünde wird im Grunde abgetan werden. Da wird nur noch Liebe sein. Und dieses Reich Gottes, das wir ererben dürfen, daran werden wir teilhaben. Das ist Advent. Advent bei Jesaja. Advent bei Johannes dem Täufer. Und Advent bis ans Ende der Erde. Möge Gott uns schenken, dass wir diesen Auftrag ein Stück weit in der Bibel wieder neu wahrnehmen, uns ermutigen lassen und herausfordern lassen, natürlich immer auch. Es ist nicht nur ermutigen, es ist auch gleichzeitig eine Herausforderung. Herausfordern lassen, dass wir uns nicht zu stolz werden, herausfordern lassen, uns beschenken zu lassen, uns ermutigen zu lassen, in diesen Chaos diese Botschaft hineinzurufen und uns ermutigen zu lassen, wirklich zu vertrauen darauf, dass die Verheißungen der Bibel wahr sind und wahr werden. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir, dass wir das auch so ein Stück weit erkennen dürfen, sehen dürfen. Das ist großartig, wie ein Jesaja vor so vielen tausend Jahren das gesehen hat und sehen durfte und hineinreden durfte. Und wie Johannes der Täufer das aufgenommen hat und wahrgenommen hat und auch gepredigt hat und wie wir auch heute noch ja, diesen Auftrag aus diesem Wort herausnehmen dürfen. Ermutige uns, ermahne du uns, begegne du uns. Lass uns aber immer wieder auch Freude haben über dieses Wort, was du uns geschenkt hast. Es ist doch großartig, wie du das hineingelegt hast, wie du Geschichte gemacht hast, wie du Menschen berufen hast, die dein Wort gesehen haben, gepredigt haben, erfüllt haben, vorerfüllt haben. Und wie wir bis heute ein Teil dieser ganzen Geschichte sein dürfen. Gib uns den Mut in dieser Adventszeit, denn diese Adventszeit endet nicht an Weihnachten. In dieser Zeit vor deiner Wiederkunft, wenn du kommst, diese Welt zu richten, aber auch kommst, diese Welt zu erlösen. Dass wir diese Zeit wirklich nützen, wie ein Jesaja sie genützt hat, wie ein Johannes der Täufer sie genützt hat. Und dass wir auch genau diese Botschaft hineingerufen, weil wir wissen, du kommst, du bist da und du lässt uns nicht alleine. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.